Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zusammen, ihr seid die Ersten, wenn ihr uns jetzt gerade auf RTL Plus hört. Ansonsten hallo auch an alle, die eine Woche später jetzt auf allen anderen Plattformen mit dabei sind.
Ein Hallo auch von mir und vielleicht noch den kleinen ergänzenden Hinweis, dass der Podcast bei RTL Plus natürlich auch für euch und für alle damit kostenfrei ist.
Also wir ziehen vielen Menschen das Geld aus der Tasche, aber euch nicht. Das würden Nein. wir nicht tun. Also da bekommt ihr uns nach wie vor kostenlos. Das bleibt auch so. Immer wieder schön und fast ja schon zur Gewohnheit bei uns geworden. Wir haben auch heute wieder eine Hörermail für euch. Peter von einer engagierten Medizinerin.
Ja, vielleicht erstmal vorab ganz grundsätzlich. Wir freuen uns sehr über jede Zuschrift, insbesondere auch über Zuschriften von im medizinischen Bereich Tätigen, weil das spiegelt uns doch das ein oder andere Interessante wider. So auch von einer Ärztin, die auch zu Recht, denke ich mal, darauf hinweist, dass wir in einer Sache nicht klar gewesen sind. Und zwar haben wir in einer der vorherigen Folgen gesagt, man muss Antibiotika bis zum Ende nehmen. Das kann man mitunter falsch verstehen und darauf hat sie hingewiesen und darum wollen wir das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Was wir darunter verstanden haben, und zwar bis zum Ende nehmen, soll heißen, so lange, wie der Arzt im Vorfeld gesagt hat, man das entsprechende Antibiotikum einnehmen muss und nicht vorher eigenmächtig absetzen. Damit war nicht gemeint, man muss die ganze Packung bis zum Ende nehmen, losgelöst davon, was der Arzt gesagt hat. Das war nämlich die früher vorherrschende Meinung. Also viele Jahre ist man davon ausgegangen, dass eine längere Antibiotikatherapie die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr der Infektion oder die Ausbildung von Resistenzen verringert. Dem ist aber nicht so. Nach neueren Studien und einer ganz interessanten von Professor Dr. Gerd Fettgenheuer, das ist der Leiter der Infektiologie an der Universitätsklinik Köln und gleichzeitig Vorsitzender der DGI, also der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Der sagt nämlich, dahinter stand der Gedanke, möglichst alle krankmachenden Bakterien abzutöten. Heute wissen wir, je länger die Bakterien einem Antibiotikum ausgesetzt sind, desto wahrscheinlicher überleben überwiegend resistente, also gegen das Mittel unempfindliche Erreger. Eine kürzere Antibiotikatherapie hat nicht nur den Vorteil von weniger Resistenzentstehung, sie geht zudem auch mit weniger Nebenwirkungen her. Das bedeutet aber nicht, wie eingangs gesagt, dass Patienten ein Antibiotikum eigenhändig absetzen sollten, sobald die Symptome verschwunden sind. Immer so lange nehmen, wie es der Arzt entsprechend verordnet hat. Ein Königsweg, ich will es mal so formulieren, im Umgang mit Antibiotika gibt es nicht. In welchen Fällen ein Mittel abgesetzt werden kann, sobald die Symptome abgeklungen sind und in welchen Fällen nicht, kann immer nur der Arzt entscheiden. Ein Arzt gibt idealerweise die Einnahmedauer vor, die gezielt auf die jeweilige Infektion und den zu erwartenden Verlauf abgestimmt ist. Sollten die Symptome frühzeitig ausgeheilt sein oder schlägt das Mittel überhaupt nicht an, sollte der Patient immer zum Arzt gehen und ihm das vortragen und das weitere Prozedere mit ihm abstimmen. Und wenn der Arzt dann sagt, okay, setzen Sie die Antibiotika ab, dann sollte man dem Ganzen auch Folge leisten. Also das war darunter zu verstehen, wenn wir sagen, Antibiotika bis zum Ende nehmen. Das ist ganz entscheidend. Da hat sich die Auffassung in der Medizin doch in den letzten Jahren durch belegende Studien auch entsprechend geändert.
Also eine gerade Wanderung. Dann hoffen wir drauf, dass der entsprechende Arzt da auch komplett im Bilde ist und weiß, wie lange das zu verabreichen ist. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob uns bei unserem heutigen Fall auch Antibiotika begegnen werden. Lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Lassen wir uns überraschen. Bevor wir zu Rita und zu dem, was sie erlebt hat, kommen, fühlt euch doch gerade mal kurz in eure Beine rein. Vielleicht einfach mal kurz bewegen, sofort zurück, Knie rauf, runter. Tut da irgendwas weh? So vielleicht im Kniebereich. Dann kann das jede Menge Gründe haben. Ihr seid vielleicht unglücklich draufgefallen, habt euch verdreht oder beim Sport zu stark belastet. Gelenkverschleiß ist natürlich auch ein Grund. Kniebeschwerden sind nämlich auch sehr weit verbreitet. Peter, du hast dich in die Materie noch ein bisschen weiter reingefuchst.
Das habe ich und da stößt man doch auf sehr, sehr viel Informationen. Zum Beispiel die letzten Ergebnisse vom Robert-Koch-Institut. Durch Gelenkverschleiß, also Degeneration, bedingte Knieschmerzen, wie beispielsweise eine Knieosteoarthrose oder eine Gonarthrose, sind ein sehr, sehr weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Und das nimmt leider ab dem Alter von 50 Jahren stark zu.
Ich habe es wieder geahnt. Es ist immer ab 50. So 50 werden, es macht irgendwie keinen Spaß. Da gibt es immer ständig Gebrechen, Risiken, die dann steigen, haben wir auch schon besprochen. Gehen alle immer ab 50 los.
Ja, ab 50 muss man noch ein bisschen mehr auf sich achten. Bleiben wir bei den Knien. 17% der Frauen und 15% der Männer zwischen 18 und 79 Jahren leiden unter Schmerzen in den Kniegelenken. So zumindest das Robert-Koch-Institut. Und eine chronische Verschleißerkrankung, Klammer auf, Arthrose, Klammer zu, jeder kennt es oder hat es schon mal zumindest gehört, führt für die Betroffenen zu einem erheblichen Verlust an Lebensqualität. Und nach längerem Krankheitsverlauf kommt es häufig zur Implantation eines künstlichen Kniegelenks.
Und wenn wir jetzt noch auf den demografischen Wandel gucken an dieser Stelle, also dann werden das in Zukunft wahrscheinlich auch eher mehr als weniger Operationen.
Genau, auch davon geht das Robert-Koch-Institut aus. Es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, Übergewicht.
Hab's geahnt.
Na klar. Übergewicht hat in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen immer mehr zugenommen. Ein kleines Wortspiel und belastet ebenfalls die Gelenke.
Ja, und bei Rita kommen direkt einige Faktoren zusammen. Sie ist 80 Jahre alt. Da sind wir beim Thema Verschleißerscheinungen. Und sie ist auch übergewichtig, auch wenn sie in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Ihr Mann Fred ist vor 7 Jahren verstorben. Seitdem lebt Rita in einer Einliegerwohnung im Haus ihrer Tochter und deren Familie. Für sie ist gut gesorgt. Die Tochter ist täglich bei ihr und kümmert sich. An einem Tag im Dezember, es ist mal wieder wie in vielen Fällen bei uns, kurz vor Weihnachten, stürzt Rita unglücklich in ihrer Wohnung. Sie fällt auf den harten Küchenboden und kann unmöglich alleine aufstehen. Starke Schmerzen ziehen durch ihr linkes Knie. Zum Glück findet ihre Tochter sie schon wenige Minuten später und dann geht's auch schon ab zum Arzt. 3 Tage später wird sie stationär im Krankenhaus aufgenommen. Dort wird zuallererst eine Röntgenaufnahme gemacht. Der Klassiker. Peter, du hast das Ergebnis.
Ja, und zwar lautete die Diagnose Patellafraktur. Patella wissen vielleicht nicht alle von euch. Das galt auch für Tanina im Vorfeld unseres heutigen Podcasts.
Gar nicht wusste, das gab einen Spaß gemacht, dass es klingt wie ein spanisches Nationalgericht.
Jetzt will sie davon abrücken, dass sie zwar Paella kannte, aber Patella nicht. Und ich konnte ihr aber erklären, dass das die lateinische Bezeichnung für die Kniescheibe ist.
Doch, ich wusste das doch. Verdammt nochmal.
Du hattest andere Assoziationen neben Paella. Du hast an Patella wie Nutella. Hat das mit Nutella zu tun gedacht?
Es hätte auch aber eine Scheibe Wurst sein können. Geben Sie mir noch 5 Scheiben von der groben Patella.
Das war dein dritter Call.
Also nicht die Scheibe Wurst, es ist die Scheibe Knie.
Falsch. Patella ist die Kniescheibe. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen von Fußballern, wenn die beklagen, dass die Patellasehne gerissen sei. Das ist die Sehne, die quasi um die Patella liegt. Und das ist eine gar nicht so selten vorkommende Verletzung, gerade bei professionellen Fußballspielern oder auch bei Hobbyfußballern.
Das kommt vielleicht häufiger vor. Ein Bruch der Kniescheibe, der kommt allerdings äußerst selten vor. Da muss man schon wirklich extrem hart aufs Knie fallen oder einen Schlag dagegen bekommen. Und wenn die Patella bricht, dann handelt es sich da meist um Quer- oder Trümmerbrüche, bei denen sich die Bruchstücke auch oft komplett und erheblich verschieben. Wenn man Glück im Unglück hat und in Anführungsstrichen nur einen sehr seltenen Längsbruch ohne Verschiebung hat, dann reicht es in den meisten Fällen, das Knie über einige Wochen ruhig zu stellen. Ansonsten müssen Patellafrakturen aber konsequent behandelt werden, sprich, es muss operiert werden. Ansonsten kann das wirklich schlimme Folgen haben, bis dahin, dass man weder gehen noch stehen kann. Bei Rita wird ein CT gemacht und das zeigt die Patellafraktur ganz deutlich. Die zuständige Ärztin bespricht mit ihr und ihrer Tochter die jetzt erforderliche Operation der Kniescheibe. Mutter und Tochter lassen sich da wirklich ausführlichst beraten und willigen ein, wollen die Operation aber erst nach Weihnachten machen und erstmal zu Hause feiern, erscheinen dann am 28. Dezember wieder in der Klinik. Noch am selben Tag wird Rita dann auch operiert. Laut Operationsbericht wurde die Verletzung mit 2 Schrauben gerichtet. Am nächsten Tag erfolgt eine Röntgenkontrolle des Knies. In dem Befundbericht wird auf die Lage der Schrauben nicht weiter eingegangen. Am 30. Dezember wird Rita schon wieder entlassen. Nach der Entlassung aus der stationären Behandlung klagt sie durchgehend und über 9 Wochen hinweg über massive Schmerzen. Ihre Tochter regt natürlich an, wir müssen hier einiges versuchen, auch im Gespräch mit dem Hausarzt. Die probieren auch einiges aus, konservative Maßnahmen wie zum Beispiel Lymphdrainagen. Rita geht zur Krankengymnastik, aber all diese Maßnahmen können an ihren Schmerzen nichts ändern. Ritas behandelnder Hausarzt veranlasst dann irgendwann mal ein CT. Das wird im März angefertigt, also es ist jetzt schon eine gewisse Zeit vergangen. Und der CT-Befund bringt wenig Schönes ans Licht.
Ja, der sieht nämlich ganz und gar nicht gut aus. Also die schräg verlaufenden Schrauben in Ritas Knie sind deutlich zu erkennen und auch, dass diese Schrauben überstehen. Wie sich in der Folge herausgestellt hat, insgesamt 8 bis 10 Millimeter zu lang. Und das ist in dem Bereich schon sehr, sehr viel. Also beide Schrauben überragen die Patellagelenkfläche und führen so zu den von dir, Tanina, geschilderten Irritationen in diesem Bereich.
Also in einem umgebenden Bereich der Patella. Ja, das erklärt dann natürlich auch die anhaltenden Knieschmerzen bei Rita. Rita sucht jetzt ein anderes Krankenhaus auf. Dort werden in einer weiteren Operation die Schrauben wieder entfernt. Die zu langen Schrauben. Und so lesen sich die postoperativen Befunde. Rita kann nach dem erforderlichen Revisionseingriff bis zum heutigen Tag immer noch nicht einwandfrei laufen. Ob und wann überhaupt wieder ein ordnungsgemäßer Zustand hergestellt sein wird, ist unklar. Und jetzt ist natürlich die Frage, finde den Fehler, der ist jetzt auf den ersten Blick natürlich, springt einem ja ins Auge, die eingesetzten Schrauben waren zu lang. Warum hat man die eingesetzt? Warum ist das nicht früher aufgefallen?
Ja, das ist die Frage, die durchaus berechtigt ist und die auch der später im Prozess involvierte Sachverständige gestellt hat. Und er konnte sie nicht beantworten, weil er sagte, einmal hätte man durch das Arthroskop, das zum Einsatz gekommen ist, sehen müssen, dass die Schrauben zu lang sind. Also 8 bis 10 Millimeter sind in diesem Bereich doch sehr, sehr viel. Und das hätte man schlichtweg, so seiner Auffassung, sehen müssen. Weiter hätte man beim Durchbewegen des Kniegelenks sowohl hören als auch spüren müssen, dass die Schraubenspitzen zu lang sind. Also mehrere Sinne kommen da zusammen. Sehen, hören, spüren. Und alles drei ist unterlassen worden oder nicht sensibel genug ausgeführt worden, um die zu langen Schrauben zu erkennen. Das ist alles unterblieben.
Weißt du denn gerade mal, wie müsste das denn klingen? Also wie würde sich das dann anhören, wenn das zu lang ist?
Das ist wohl schon so ein leicht knirschendes Geräusch, das man dann wahrnimmt. Nicht so das Knirschen, wie man sich das üblicherweise vorstellt. So wurde es beschrieben im Termin zur mündlichen Verhandlung, da kann ich mich noch dran erinnern, aber es ist ein spezielles Geräusch, das auch der Facharzt kennt und sofort erkennt und dann merken muss, oh, das ist aber die Schraube an dieser Stelle doch zu lang geraten, das müssen wir wieder korrigieren und das wird dann auch sofort intraoperativ korrigiert. Aber hier haben die Ohren, der Tastsinn und die Augen scheinbar nicht richtig mitgespielt. Und das war so die Einschätzung des Sachverständigen auch fehlerhaft.
Also ich gerade nochmal überlege, 9 Wochen lang hat die zu lange Schrauben in ihrer Patella im Knie, in der Kniescheibe und ständig pieken die den Nervenbereich, so verstehe ich das ja richtig, drumherum. Also das ist eine permanente Reizung bei Bewegung.
Ja, das gibt es nicht nur im Bereich des Knies, das gibt es eigentlich in allen Bereichen des Körpers. Und man kann sich das plastisch vorstellen, wenn man mal beispielsweise beim Zahnarzt eine WSR, also eine Wurzelspitzenresektion oder eine gewöhnliche Wurzelbehandlung, über sich ergehen lassen musste, dass wenn der Zahnarzt so ein Stück weit zu weit mit der Feilenspitze oder mit der Spritze oder mit was auch immer, der da im Zahn hantiert und den Nerv tangiert, wenn es keine Betäubung gegeben hat, dann springt man aus dem Zahnarztstuhl auf. Und da kann ein Millimeter doch schon sehr, sehr lang sein.
Ne? Wir alle fühlen diesen Schmerz gerade und bei mir klappen sich die Fußnägel ganz leicht nach oben. Es ist fies.
Ja, man weiß, dass in der Medizin manchmal die Millimeterarbeit wirklich gefordert ist und ein Millimeter zu viel in einem sensiblen Bereich schon wirklich ja, auch desaströse Folgen nach sich ziehen kann. Ne? Ich denke an die Verletzungen im Bereich des Rückenmarks oder jetzt hier auch im Fall von Rita. Vielleicht noch nicht desaströs, aber es wurde ja eine weitere Operation erforderlich. Sie musste sich ja derselbigen nochmal erziehen. Im Alter von 80 Jahren ist das auch schon belastend. Auch die Narkose ist belastend und das ist nicht so einfach, in dem Alter damit klarzukommen. Wir wissen alle beispielsweise beim Oberschenkel-Halsbruch, das kann schon oftmals das Ende der Mobilität sein bei älteren Menschen, ne, die dann wirklich nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine kommen und dann mit dieser Behinderung leben müssen oder vielleicht sogar in der Folge dessen dann auch hinzukommend natürlich weitere Erkrankungen versterben. Also das ist schon problematisch, je älter man wird.
Also diese Einschätzung, dass definitiv die Schrauben zu lang waren, das hat ein Sachverständiger so geschildert oder steht in einem Sachverständigengutachten, habe ich dich gerade richtig verstanden. Und das Krankenhaus, das ja als zweites dann aufgesucht wurde, wo die Schrauben wieder entfernt wurden, haben das ja auch bestätigt, dass diese Schrauben eben einfach zu lang waren. So, jetzt geht's also hier tatsächlich um Millimeter. Der Versicherer des Krankenhauses, in dem die Schrauben eingesetzt wurden, sagt, bei der Operation habe es keinen Fehler gegeben. Räumt aber ein, dass die Schrauben, also sie seien minimal so lang gewesen. Das wäre aber absolut noch akzeptabel gewesen. Ist das jetzt dieser typische Schriftverkehr? Erstmal sagen wir, ist alles richtig hier gelaufen.
Ja, das ist zumindest im Klageverfahren oder auch zumeist außergerichtlich, vorgerichtlich der typische Schriftverkehr. Man sagt, ja, das ist noch so alles im Rahmen des geradezu Erträglichen, also noch nicht die Schwelle zur Fehlerhaftigkeit überschritten. Mhm. Das ist alles noch, man kann sagen, in Ordnung und
ja, ich finde, das ist wichtig,
keinen Vorwurf zu machen.
Entschuldige, das ist wichtig für einen Patienten zu wissen. Du kennst dich natürlich mit diesen Klageverfahren aus und wer sagt dann da was und wer sagt was. Wenn ich jetzt selber betroffen bin und ich kriege von meinem Anwalt, in dem Fall jetzt von dir, Rückhalt, so ja, nee, da ist wirklich ein Fehler unterlaufen und da gehen wir den Weg weiter, da sehen wir Chancen und dann ist man ja emotional total in der Sache drin und dann schreibt mir dann so ein Versicherer, nee, das haben die alles richtig gemacht. In dem Augenblick, da gehen bei mir die Emotionen los. Für dich ist das tägliches Business. Und ich denke, als Patient kriegt man dann ja schon fast Panik. Man denkt, ja, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Die sagen alle, das ist so nicht gewesen. Wer glaubt mir denn jetzt noch? Also kannst du an der Stelle jetzt einem so ein bisschen so diese direkten Schrecken nehmen?
Ja, wenn keine Regulierungsbereitschaft auf der Behandlerseite besteht, wird natürlich erstmal alles in Abrede gestellt. Das war alles richtig, was gemacht worden ist. Das ist ganz natürlich. Also ich kann die Mandanten schon verstehen. Ich versuche dann die Emotionalität da ein Stück weit rauszunehmen und zur Sachlichkeit zurückzukehren oder hinzuführen, weil das ist einfach so das übliche Prozessverhalten, dass man sagt als Kläger, ich möchte den und den Schadensersatz haben, das und das ist falsch gemacht worden. Die Gegenseite sagt natürlich, nee, das ist alles richtig gewesen. Das ist eine falsche Auffassung, eine falsche Bewertung. Da muss man sich entsprechend vorher darauf einstellen. Ich kenne das natürlich tagtäglich, weil es in allen Fällen so ist, wenn es ins gerichtliche Verfahren geht. Also es ist nie so, dass in der Klageerwiderung steht, stimmt, jetzt haben wir es nochmal überprüft.
Wir stellen Ihnen einen Blankoscheck aus. Ja, sowas, bitte so mal einfügen.
Genau, das gibt es nicht. Und der Mandant ist nach der Aufklärung dann auch wieder ein Stück weit beruhigt. Manche nehmen auch an, wenn die Klageerwiderung kommt und da steht immer der erste Satz, die Klage ist abzuweisen, das wäre schon das Urteil und sind dann ganz erschreckt.
Das glaube ich, aber man ist in dieser Materie nicht drin und wenn man Glück hat in seinem Leben, landet man nur ein einziges Mal oder hat man nur ein einziges Mal mit irgendeinem Verfahren und einem Gericht und irgendwas zu tun. Das ist sehr emotional, wenn man sich halt nicht auskennt.
Ja, und das ist auch die Aufgabe jetzt von mir als Anwalt und von meinen Kolleginnen und Kollegen, darauf hinzuweisen, dass das das Übliche ist, machen sich noch keine Sorgen. Das wird sich alles im weiteren Verlauf klären.
So, und jetzt ist es in diesem Fall ja, habe ich ja gerade schon gesagt, der Versicherer des Krankenhauses hat gesagt, hier ist alles prima gelaufen. Die Länge der Schrauben im Knie von Rita waren noch im Rahmen. Wie habt ihr denn jetzt dagegen gehalten?
Also unsere Behauptung war ja, die Schrauben waren zu lang. Die haben ja die entsprechenden Beschwerden bei Rita auch verursacht. Und die Gegenseite hat gesagt, nee, die Schrauben waren nicht zu lang, die waren noch gerade ausreichend und richtig. In diesen Fällen geht es ohne fachmedizinische Begutachtung nicht. Und darum wurde seitens des Gerichts auch der Sachverständige beauftragt, der dann wirklich geklärt hat und erläutert hat, ob und in dem Fall, dass die Schrauben zu lang sind. Das konnte nur von Seiten eines Mediziners eruiert und geprüft und erläutert werden. Also unsere Argumentation ist dann immer, dass es den Rückschluss aus den Beschwerden, die Rita hatte, doch erlaubt anzunehmen, dass die Schrauben zu lang waren. Und man sah sie dann ja auch nachher auf Röntgenaufnahmen, dass sie rausragten und waren auch eine Erklärung für die Beschwerden. Und das spricht doch schon ein Stück im Umkehrschluss dafür, dass sie zu lang waren. Das ist immer unser Vortrag in diesen Fällen und dem hat sich dann auch der Sachverständige angeschlossen. Und vielleicht noch mal eine Frage dazu, wie das in der Rechtsprechung gesehen wird, wenn eine Operation nochmals durchgeführt werden muss. Was gibt es da für Schadensersatzansprüche? Hier war es ja so, dass Rita 9 Wochen drunter gelitten hat und in der Folge dann auch nochmal operiert werden musste und dann auch immer noch Beschwerden hatte. Darum war der Anspruch höher, als was es üblicherweise bei Operationen gibt, die folgenlos bleiben. Also beispielsweise, man operiert das falsche Knie und merkt dann intraoperativ, also während der Operation, Mist, wir wollten ja das linke Knie operieren und haben das rechte operiert. Man wird wieder zugenäht und dann begibt man sich 2-3 Tage später an das richtige Knie. Wenn diese Operation folgenlos bleibt, urteilen die Gerichte immer ein Schmerzensgeld in einer Größenordnung zwischen 2.500, maximal 4.000 Euro. Mehr gibt es eigentlich nicht dafür bei diesen gewöhnlichen Operationen. Mhm. Also gar nicht so ein hoher Betrag. Und hier in dem Fall gab es ja weitergehende Beschwerden. Also die Operation ist ja nicht folgenlos geblieben, auch wenn es Rita nach der zweiten Operation ein Stück weit wieder besser ging. Aber es blieb trotzdem ein gewisser Schaden, der umfangreicher war, als jetzt nur die Narbe, in Anführungszeichen nur bei einer Operation des falschen Knies, wenn da nicht weiter intraoperativ irgendwas gemacht worden ist, vielleicht ein Knorpel abgeschliffen oder so, dann wäre es auch wieder anders zu beurteilen. Also nur aufgemacht und wieder zu. Mhm. Das gibt diese Größenordnung, die ich genannt habe. Und hier in dem Fall haben wir uns letztendlich verglichen, auch in Anbetracht, ja, man muss es leider so sagen, des Lebensalters von Rita mit ihren dann gut 80 Jahren. Sie war ja dann noch älter. Da muss man auch immer überlegen, wenn man einen Vergleich annehmen möchte, soll der Betroffene noch was von den Geldern haben oder sollen die Erben, dass die Gelder, die vielleicht dann ein Stück weit höher sind, wenn man sich nicht vergleicht und das ausurteilen lässt und vielleicht noch die nächste Instanz aufsucht, sollen die das dann erhalten? Und hier war die Überlegung von Rita, nein, sie wollte noch die insgesamt dann letztendlich 10.000 Euro erhalten und was sie damit machen wollte, ob sie ihre Enkel beschenken wollte oder sich irgendwie eine Erleichterung im Alltag verschaffen wollte, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist schon eine Entscheidung, vor der viele ältere Menschen stehen. Möchte ich noch was davon haben? Oder wenn das Verfahren jetzt noch 5 Jahre andauert, erlebe ich das überhaupt noch? Und es freuen sich dann vielleicht nur die Erben darüber. Ja, das ist leider der Lauf des Lebens, dass man auch in manchen Situationen auch gerade darüber nachdenken muss.
Also es hätte dann durchaus sein können, dass die Erben den Prozess weiterführen, über den Tod von Rita hinaus. Komme mir ganz schlecht vor, wenn ich das jetzt hier so sage. Und hätten vielleicht viel, viel mehr, was hätten die denn vielleicht rechnen können?
Ich denke, aufgrund der Beschwerden, die sie zu beklagen hatte, wären hier sicherlich auch 20.000 Euro angemessen gewesen. Na, das ist ja auch ein Stück weit ein Lotteriespiel. Es kann ja auch durchaus sein, dass es eine weitere Instanz gibt und das Gericht sagt, nee, wir müssen dann nochmal einen Gutachter ransetzen und der hat eine ganz andere Auffassung.
Ja.
Oder was Rechtliches kommt einem in die Quere und man bekommt nachher gar nichts. Das ist ja auch die Überlegung. Es ist ja nicht immer so, dass man nur einseitig nachgibt und dann mit weniger zufrieden ist, sondern man gewinnt vielleicht auch, man weiß ja nicht, was die Zukunft gibt, mehr als null. Jeder Betrag über null ist ein Gewinn. Und das muss man sich natürlich auch klar machen.
Offensichtlich gibt es ja bei so einer Patella-OP nicht irgendwie einen Richtwert für eine Schraubenlänge. Das sind ja auch unterschiedlich groß bei den
Menschen. Nein, das ist immer von der Anatomie des jeweiligen Patienten abhängig. Das ist völlig, völlig unterschiedlich. Aber im Bereich der Patella, die werden ja so schräg angebracht, wenn ich das medizinisch richtig verstanden habe.
Also in diesem Fall auf jeden Fall.
Mhm. Ja, zumindest im Fall von Rita, aber ich glaube auch ansonsten. Und das ist nicht immer leicht, alles zu sehen. Aber das weiß der erfahrene Operateur. Und darum muss er diese Tests machen und dann nochmal genau hinsehen, hören und wie wir gelernt haben, auch tasten.
Ihr Lieben, tut uns einen Gefallen. Fallt nicht unglücklich aufs Knie. Hochleben die Knieschoner beim Sport. Und wir freuen uns auf euch. Gesund und in guter Konstitution nächste Woche Donnerstag. Dann haben wir nämlich einen neuen Fall für euch. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.